Moin und hallo, hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute bei unserem Comeback wieder mit dem Mann, der in der Sommerpause seinen 40. Geburtstag gefeiert hat und dabei mehr Lieder live am Mikro gesungen hat als Marius Müller-Westernhagen bei einem eigenen Konzert. Mit dem Mann, der uns gleich erzählen muss, wo ein ganz bestimmtes Trikot seinen Platz gefunden hat. Und natürlich der Mann, der im Sportpark Dornstede oder im Marschwegstadion zu Hause ist, um heute mit mir über unsere Eindrücke, über die Vorbereitung, über den Kader und die Testspieler des VfB Oldenburg zu sprechen. Henning Menke, hi Henning.
Moin Lars, ich freue mich, dass wir wieder da sind.
Schön, dich zu sehen nach so einer langen Pause, Henning.
Dito.
Wie hast du den Sommer verkraftet? Ich habe gehört, du hast deinen 40. Geburtstag gefeiert.
So ist es, ich habe ihn vorgefeiert.
Vorgefeiert? Oh komm, Henning.
Was?
Die Geschichte musst du kurz erzählen, wenn du das schon vorgefeiert sagst.
Ja, ich habe im November Geburtstag und der November ist mein Hauptarbeitsmonat und da habe ich nicht so viel Zeit und das Wetter ist schlecht. Deswegen dachte ich, das Leben kann man immer feiern und deswegen haben wir gemeinsam, du warst ja auch dabei, den 40. ein bisschen vorgefeiert und das war sehr, sehr schön.
Großartige Idee, muss ich sagen. Ich glaube, auf deiner Karte stand, du warst ja schon quasi am Leben im Bauch deiner Mama. Von daher kann man auch in dem Moment feiern. Ne?
So ist es.
Ja, war eine sehr schöne Party mit den kurzen privaten Schlenker, müsst ihr uns noch erlauben, bevor wir über den VfB sprechen, mit Überraschungsgast. Und da sprechen wir auch mit dem VfB. Da kam einer vorbei, da hast du dich schon gewundert, ne?
Da habe ich mich gewundert. Eine ganz tolle Überraschung. Meine Freunde vom VfB Oldenburg, unter anderem Carsten Lauer, der auch Sponsor ist von Elcom beim VfB, die haben es für mich möglich gemacht, dass unser lieber Freund Herr Taritas nach dem Testspiel direkt zu meiner Feier nach Westerstede gekommen ist, um mich zu überraschen. Das war wunderbar. Die Jungs wussten, dass ich mir ja das Trikot von ihnen geholt habe für die neue Saison.
Wer den Podcast hier in der letzten Saison gehört hat, weiß, du bist großer Befürworter dieses Spielers.
Ja, das hast du schön gesagt. Ja, genau. Und da wurde eine kleine Ansprache gehalten und mir die Frage gestellt, wen ich denn auf mein Trikot habe flocken lassen. Und als ich die Antwort gab, da marschierte der liebe Wecki ins Zelt hinein mit einem großen Geschenk in der Hand, was er mir dann überreicht hat. Das war sehr schön.
Das war ein Trikot im Rahmen, wenn ich mich richtig erinnere?
Ein Trikot im Rahmen, genau. Ein getragenes Trikot im Rahmen, unterschrieben von der Mannschaft aus der letzten Saison.
Hat das schon seinen Platz gefunden? Das ist natürlich das Trikot, was ich in der Einleitung gemeint habe.
Ja, es ist heile nach Hause gekommen. Es hängt noch nicht an der Wand. Es steht im Augenblick in meinem Amtszimmer vor dem Bücherregal. Angelehnt an diverse Bibeln aus verschiedenen Jahrzehnten und Jahrhunderten. Aber es wird da seinen Platz finden.
Falls hier jemand vom VfB-Trainerstab zuhört, Vicky, sehr vorbildlich auf die Frage der bierseligen Menschen, was er denn trinken möchte. Cola Zero.
Cola Zero, genau. Und dabei ist er auch geblieben. Also an dieser Stelle nochmal herzliche Grüße. Das war eine ganz schöne Überraschung. Ganz vielen Dank.
Henning, bevor wir einsteigen, muss ich einmal kurz einen Werbeblock einschieben. Und zwar am kommenden Montag, den 21. Juli, veranstalten wir einen Regionalliga-Live-Talk. Und zwar mit den drei Trainern unserer Mannschaften hier aus dem Nordwesten, mit Dario Fossi vom VfB Oldenburg, mit Björn Lindemann vom SSV Jeddelo und mit Stefan Emmerling von Kickers Emden. Ab 19 Uhr sprechen wir, das sind sowohl ich als auch mein Podcast-Kollege Christian Zeichs vom Kickers Emden Podcast Deichkicker, mit den Trainern der drei Teams über die neue Saison. Und ihr könnt noch mit dabei sein. Der Live-Talk findet am 21. Juli ab 19 Uhr unter dem Motto Rivalen und Nachbarn im Lambertihof in Oldenburg statt. Dabei geht es dann um die Kader, um Konkurrenzsituationen, um Aufstiegs- oder Abstiegsszenarien und Ziele. Tickets dafür gibt es ausschließlich online unter www.ol.de/regionalliga-talk. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und wenn ihr Interesse habt, dann seid am besten schnell, denn die Ticketanzahl ist begrenzt. Wir freuen uns auf euch. Henning, Sommerpause, neuer Kader oder alter Kader? Darüber wollen wir jetzt sprechen. Der VfB war zurückhaltend auf dem Transfermarkt. Er musste allerdings auch nicht sehr offensiv sein, sagen wir es mal so. Ich liste mal die beiden Neuzugänge auf. Das sind Mats Facklam, Stürmer von den Sportfreunden Lotte letzte Saison und Vincent Hagen aus der eigenen U19. Ist das jetzt langweilig?
Nein, das ist beständig. Aha. Ja. Das ist nicht langweilig. Also wie viele Jahre haben wir uns danach gesehnt, eine Mannschaft zusammenzuhalten und sie punktuell zu verstärken, dann auch noch Spieler aus der eigenen Jugend hochzuziehen. Das hat es jahrelang beim VfB nicht gegeben. Das hat in den vergangenen Jahren ein einziges Mal geklappt und das war vor der Aufstiegssaison in die dritte Liga. Von daher stehen die Zeichen nicht schlecht, finde ich.
Demgegenüber stehen 5, wahrscheinlich 6 Abgänge. Ich muss sagen, wir haben uns hier in der letzten Folge vor der Sommerpause über die möglichen Abgänge unterhalten. Da standen natürlich auch schon 2, 3 feste. Wir haben nicht so schlecht gelegen. Gegangen sind Christopher Buchtmann. Da steht übrigens seit diesem Wochenende fest, dass er zum Haider SV wechselt in die Oberliga Schleswig-Holstein. Markus Ziereis, das war schon länger bekannt, zum DJK Filzing in die Regionalliga Bayern. Tom Geider zum SSV Jeddelo. Pascal Richter zum VfL Oldenburg. Auch Jason Tometi Himasro hat einen neuen Verein gefunden. Greifswalder SC ist der neue Verein. Und dann haben wir wahrscheinlich oder ziemlich sicher in Adem Podrimay noch einen weiteren Abgang. Da hält sich der VfB bis jetzt ein bisschen bedeckt. Da geht es um eine private Geschichte, aber es spricht viel dafür, dass der Vertrag aufgelöst wird. Ja, Henning, was hältst du vom neuen Kader?
Du, wir dürfen uns erstmal loben. Diese Abgänge sind so ziemlich genau die Abgänge, die wir prophezeit hatten. Von daher lagen wir da richtig. Mir gefällt der neue Kader sehr, sehr gut. Die Mannschaft ist zusammengehalten und die Mannschaft ist in der Rückrunde zusammengewachsen und eingespielt. Das ist eine sehr, sehr gute Voraussetzung. 2 Zugänge sind Stand heute zu wenig. Also 2, 3 hätte ich schon noch gerne. Alleine für die Anzahl der Spieler im Kader, aber auch für die Qualität. Da gibt es ja noch 1, 2 Stellschrauben. Aber wir haben ja noch...
Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, ja.
Genau. Und wir haben ja auch noch Testspieler im Augenblick dabei. Und A-Jugendliche werden fleißig eingesetzt. Von daher, noch hat die Saison nicht begonnen. Und noch ist Zeit. Und auch danach ist ja noch etwas Zeit, den Kader zu verstärken. Und ich gehe fest davon aus, dass das auch noch der Fall sein wird.
Ja, du hast gesagt, du würdest dir 2, 3 noch wünschen, wenn man das jetzt tatsächlich erstmal rein quantitativ sich anguckt, wären das tatsächlich 6 Abgänge bei nur 2 Zugängen. Ich glaube, das kann man so nicht stehen lassen.
Nee, genau. So ist es zu wenig, eindeutig. Aber das weiß Dario Fossi, das weiß Sebastian Schachten. Und wir dürfen ganz, ganz sicher sein, dass noch etwas passieren wird. Was es dann ist, da sind wir beide gespannt.
Jetzt werden wir gleich da nochmal ein bisschen näher drauf einsteigen. Jetzt muss man festhalten, wenn man sich die Abgänge anguckt, glaube ich, kann damit der VfB doch gut leben. Ne? Da ist jetzt keiner der Stammspieler dabei. Klar, da sind potenzielle Stammspieler dabei, wie Christopher Buchtmann, der halt immer verletzt war. Aber das sind letztlich die, die eben in der vergangenen Saison dann doch eine Nebenrolle, gerade dann unter auch Dario Fossi gespielt haben, die von der Bank gekommen sind oder Verletzungsprobleme hatten. Mit Vincent Hagen, glaube ich, ist erstmal einer, der auch noch in der A-Jugend spielen kann, der jetzt dazugenommen wurde, der, glaube ich, erstmal schon noch langsam rangeführt werden soll. Aber dann gibt's, glaube ich, eben mit Mats Fackler den, glaube man darf das sagen, den Königstransfer. Auch wenn es der einzige wirkliche Transfer ist. Aber ich glaube, ich würde sagen, selbst wenn 3, 4 andere Transfere schon getätigt worden wären, wäre das so die Königslösung gewesen, weil unser Lieblingsthema, der Mittelstürmer, war dringend gebraucht. Er war gefordert und er ist zumindest erstmal gefunden. Und was ist dein erster Eindruck?
Der lang ersehnte Stürmer. Also ganz, ganz groß. Ein Name, der schon lange im Umfeld des VfB Oldenburg immer herumgeistert, die letzten Jahre auch schon. Der, ich weiß nicht, wie konkret es in den vergangenen Spielzeiten gewesen ist, aber man hörte, es war immer mal Thema beim VfB Oldenburg, Mats Fackler zu holen. Und sein richtiger Einstieg ist ja eigentlich das Heimspiel gegen den HSV jetzt gewesen.
Absolut.
Und wir dürfen es mal sagen, das 1-0 für den VfB Oldenburg durch ihn. Der Ball kommt rechts in den Strafraum. Alle im Stadion sehen, da ist eine Chance zu schießen. Und wir haben einen Stürmer, der das jetzt auch macht, der den Mut hat, das zu tun, der den Schuss hat, den da hinzusetzen, dass ein Bundesliga-Torwart den Ball nicht halten kann. Und ich wage zu behaupten, dass wir so ein Tor beim VfB Oldenburg mit so einer Überzeugung und so einer Klarheit die letzten 10 Jahre nicht gesehen haben. Von daher auf deine Frage.
Du gehst gleich auf 10 Jahre.
Ja, ich hatte mal 20 gesagt, aber so genau bin ich mir nicht. aber der Einstand, das war ja deine Frage, dieses Tor ist der Einstand gewesen und schöner hätte es nicht sein können.
Absolut, das war natürlich für ihn auch einfach ein Traumeinstand, weil es das erste Testspiel vor einer großen Kulisse, es war ein toller Tag gegen den HSV, können wir jetzt schon mal einen kurzen Schlenker machen, 10.000 Zuschauer, ausverkauftes Marschwegstadion, dazu eine wirklich, wirklich starke Leistung über mindestens 70 Minuten des VfB Oldenburg. Und dann macht er mit seiner ersten, war ja nicht mal eine große Chance, mit seiner ersten Halbchance da aus vollem Lauf, schöner Spannschuss in die lange Ecke, wirklich ein sehr, sehr schönes Tor, viel besser kann man nicht ankommen. Bei ihm ist immer so ein bisschen das Fragezeichen, was ich jetzt raushöre. Wie fit ist er schon? Kann er schon sogar 90 Minuten spielen? Er hat in der vergangenen Saison immer mal wieder oder in der Vergangenheit immer mal wieder Verletzungsprobleme gehabt. Da hoffen wir mal, dass der VfB sie in den Griff bekommt. Da höre ich auch immer wieder, wenn man darüber spricht, jetzt in der Vorbereitung mit den Betroffenen, wie behutsam Dario mit verschiedensten Spielern umgeht. Also es wird sehr, sehr viel Wert auf Belastungssteuerung, auf Pausen etc. gelegt. Das Thema hatten wir auch in der vergangenen Saison hier schon mal mehrfach im Podcast. sodass Sebastian Schachten mir jetzt beim letzten Test am Samstag gegen den BVB 2 gesagt hatte, dass er schon der Hoffnung ist, dass der jetzt mit den 2 Wochen, die noch da sind, wenn er die durchkommt, richtig fit in die Saison gehen kann. Und ich glaube wirklich, und den Eindruck kann man nur teilen, 1,98 Meter.
Ja.
Der Mann kann lange angespielt werden. Das ist vielleicht auch ein neues Spiel. Das ist zwar nicht der Spielstil, den Dario im Idealfall in seinem Spiel haben möchte, aber wir wissen alle, in 90 Minuten brauchst du auch mal Situationen, wo du den Ball lang schlagen kannst. Und wenn du dann vorne einen Zielspieler hast, der den Abschirm ablegen kann, dann hilft das viel. Abgesehen natürlich davon, dass er auch im Strafraum hilft, wenn man mal hinten liegt und hohe Bälle reinfliegen. Dann ist das einer, der dem VfB hoffentlich ein großes Problem der letzten Jahre lösen kann.
Wir wünschen uns das und wir müssen uns auch nichts vormachen. In den Niederungen der Regionalliga Nord wird es zu Situationen kommen, in denen es lange Bälle geben wird. Und ja, die Hoffnungen sind jetzt ganz groß. Man darf natürlich das auch nicht alles auf ihn projizieren. Das wäre auch ein bisschen unfair.
Das ist schwierig, weil es keinen anderen Neuzugang gibt.
Ja, genau. Aber wir haben auch noch Moses Otoali da vorne drin, der noch nicht so lange da ist, der ein anderer Spielertyp ist. Es ist auf jeden Fall ein guter Transfer, egal wie es wird. Es schafft uns mehr Möglichkeiten, es schafft dem Trainer mehr Möglichkeiten und das ist der lang ersehnte Stürmer und meinetwegen kann aber noch ein zweiter dazukommen.
Oh, noch ein zweiter dazu?
Ja.
Da muss ich jetzt mal kurz einen Gedanken mehr dran verschwenden. Klar, der VfB hat Moses Otoali als Backup, wobei der kann auch immer mal außen spielen mit seiner Geschwindigkeit, wenn es gerade erforderlich ist. Könnte Drilon Demai vorne mit reinstellen, hat jetzt allerdings auch in allen Vorbereitungsspielen eine deutlich defensive Rolle im Mittelfeld gespielt oder außen offensiv gespielt. Ja, why not? Allerdings habe ich da eher die Töne des sportlichen Leiters im Hinterkopf. Ich glaube nicht, dass im Sturm doch mal was gesucht wird.
Ja, die Frage ist, wenn alle fit sind, haben wir keine Sorgen. Aber die letzte Saison lehrt uns, dann ist einer verletzt und einer gesperrt. Und was machen wir dann? Und natürlich haben wir jemanden wie Drilon Demai, der da spielen kann. Das ist dann aber ja eine Notlösung. Und wir gehen mit Ambitionen in die Saison und wir wollen was erreichen. Und es schadet auch nicht, einen guten Mann hinter dem ersten guten Mann zu haben, auf der Bank zu sitzen. Und von daher würde ich mir einen Stürmer wünschen, auch aus der Erfahrung der vergangenen beiden Spielzeiten. Sicherlich gibt es aber andere Positionen, die noch wichtiger sind, wie zum Beispiel der Rechtsverteidiger, wo ja händeringend gesucht wird. Auch, glaube ich, im Mittelfeld könnten wir noch einen gebrauchen. Aber die Stürmersuche ist für mich jetzt auf einem guten Stand, aber sie muss meinetwegen noch nicht abgeschlossen sein.
Auf die rechte Viererkette kommen wir gleich natürlich noch zu sprechen. Letzter Schlenker zum Stürmer, Linus Schäfer. Habe ich mitgesprochen tatsächlich vor dem HSV-Spiel, weil er eine enge Verbundenheit zum HSV ist, von klein auf auch HSV-Fan.
Wie so viele VfBer, ne? Leon Deichmann, Raphael Brandt.
Genau. Und der hatte im Test, im Auftakttest gegen Altneute, 14-0 gewonnen gegen Bezirksligisten, vorne im Sturm gespielt, 2 Tore gemacht und sagte mir, er kann sich das durchaus auch mal vorstellen, gerade auch Teil einer Doppelspitze zu sein.
Da geht mir das Herz auf. Eine Doppelspitze, so wie früher, dass man einfach 2 Stürmer auf dem Platz hatte. Das also.
Oh, da sehe ich ein breites Lächeln
davon im Gesicht. Davon träume ich ja noch. Einer hat die 9, einer hat die 11. Also ich sehe irgendwie das Jahr 1996 vor mir aufscheinen. Ja, das würde ich auch gerne mal wieder sehen.
Duxch und Füllkrug als alter Werder-Fan, muss ich bei der Doppelspitze dran denken.
In der Tat. Und hat das funktioniert?
Es hat funktioniert.
Ja. Die hässlichen Vögel.
Gut, aber Linus, ja. Linus muss ich sagen, auch den Zusatz gerade, finde ich, macht einen sehr guten Eindruck in den Vorbereitungsspielen. Jetzt gerade auch gegen BVB 2 zuletzt sehr schönes Tor geschossen, aber auch einfach sehr viele Aktionen. Also sehr, sehr viel, wo er den Ball als Rechtsaußen im Tempo mitnimmt, in die Mitte geht, häufig klappt, gegen den HSV 2-3 gute Abschlüsse gehabt. Also wenn der fit bleibt, der hat ja viele Verletzungsprobleme in der letzten Saison gehabt, glaube ich, könnte das ein absoluter Zugewinn sein.
Ich finde, er hat eine sehr, sehr gute Körpersprache auf dem Platz. Also er strahlt was aus, er ist groß und mittlerweile auch wirklich breit gebaut im Oberkörper, geht in jeden Zweikampf, gibt keinen Ball verloren. Ich finde, er läuft immer so ein bisschen, dass man ihm ansieht, dass da jetzt der Wille drinsteckt, diesen Ball zu holen. Das finde ich ganz schön. Und ich freue mich, dass er da ist. Er hatte vor Jahren auch andere Möglichkeiten gehabt und hat ihn die letzte Saison ein bisschen zurückgeworfen. Aber das ist für mich einer der ganz, ganz großen Namen und der ganz, ganz großen Hoffnungen in unserem Kader.
Er golft jetzt, wurde mir erzählt.
Oh, daran liegt es vielleicht auch.
Ja, da muss man ja auch treffen, das Ziel. Vielleicht hilft das beim Fußball.
Ja.
Du hast kurz angesprochen, wir müssen natürlich darüber sprechen, wer könnte noch kommen. Es werden definitiv noch, also einer wird definitiv noch kommen. Ich gehe eher von zwei aus. Wir haben gerade die fehlende Breite angesprochen. Klar, wir haben, der VfB hat immer 3, 4, 5 A-Jugendliche jetzt in den Vorbereitungsspielen mit dem Kader gehabt. Das darf und wird aber auch nicht das Ziel während der Regionalliga-Saison sein, den Kader immer mit ihnen aufzufüllen. Das sind nur Notfallvarianten. Gegen den BVB jetzt am Sonntag, gegen den BVB 2 am Samstag, war Ngufu Anu Bodem. Viele Grüße erstmal, ihr macht es einem auch wirklich nicht einfach mit euren Testspielern. Der andere Name ist auch kompliziert, der gleich noch kommt. War Ngufu Anu Bodem auf der rechten Viererkettenposition im Einsatz. Ein Probespieler von Schalke, Schalke 042 natürlich, aus der eigenen Jugend, hat glaube ich die letzten 6 Jahre in der Jugend von Schalke 04 verbracht, ist jetzt 21, hat einen guten Eindruck gemacht auf mich.
Hat einen guten Eindruck gemacht, sagst du, ich habe es nicht gesehen, ich glaub's dir sofort. Ich freue mich schon mal, dass wir für die Position jemanden haben. Es gab ja auch ein paar Wochen lang den Namen Dominik Ndure, der genannt worden ist, der jetzt am Kanal untergekommen ist. Der
Wechsel zum SSV Jeddelo 2, um das nochmal eben deutlich zu machen.
Danke für das 2, das du hinzufügst, was ich sonst immer sage. Genau, Jeddelo 2, der das beim VfB Oldenburg natürlich bewiesen hat, dass er diese Position spielen kann und der damals, als er ganz jung und neu war, wirklich ein riesen Talent gewesen ist und man wusste gar nicht, wie weit das noch gehen sollte mit ihm. Deswegen ist er immer wieder in der Verlosung gewesen, ist jetzt aber nicht gekommen, sondern nach Jeddelo 2 gewechselt und von daher ist dort wirklich noch eine offene Stelle, denn Patrick Möschel ist jemand, der das gespielt hat, der im Augenblick angeschlagen ist, schon die ganze Vorbereitung angeschlagen
nahezu
ist.
Nahezu die ganze Vorbereitung verpasst,
genau.
Soll einsteigen jetzt zeitnah, aber hat schon einigen Rückstand.
Genau, und der in dem letzten Jahr gezeigt hat, dass er offensiv eigentlich viel wertvoller ist, wenn er nämlich rechts offensiv spielen kann, dann ist hinten aber die Lücke. Und ich weiß noch, als Patrick Möschel das erste Tor für den VfB geschossen hatte, Sensation nach Jahren, ein Tor und dann ging es auf einmal wie am Schnürchen und deswegen wünsche ich mir einen fitten Patrick Möschel offensiv und so muss die Rechtsverteidigerposition besetzt werden in der Viererkette und wenn du sagst, dass der liebe Freund von Schalke U21 einen guten Eindruck gemacht hat, dann lass uns doch bei ihm bleiben.
Zwei Sachen dazu. Patrick Möschel rechts vorne sehe ich stand jetzt nicht, weil ich glaube, unter dem Eindruck, den ich jetzt von den Vorbereitungsspielen habe, dass da Lino Schäfer definitiv erstmal beginnen wird, weil er auch einfach einen zu guten Eindruck gemacht hat. Und wir dürfen rechts hinten, den Schlenker muss ich mir auch erlauben, Ermal Pepschi nicht vergessen, der zum Beispiel gegen den HSV, gerade gegen den HSV, ein exzellentes Spiel gemacht hat rechts hinten.
Ich finde, der ganz große Gewinner des Spiels gegen den Hamburger Sportverein war Ermal Pepschi. Also Wahnsinn. Letzte Saison war er ein solider Ergänzungsspieler, einer, den man mochte, weil er irgendwie ein netter Typ ist und weil er ein VfBer ist und sich zum Verein und zur Stadt bekennt und alle Herzen fliegen ihm zu. Aber es war klar, er ist kein Stammspieler und er bringt uns jetzt nicht auf ein neues Level. So. Und nun ist die Frage gewesen, wie läuft die neue Saison, wie läuft die Vorbereitung? Und er hat gegen den HSV so ein starkes Spiel gemacht. Für mich war es der beste VfBer. Muss man sagen, über 90 Minuten der beste VfBer. Da der VfB über 90 Minuten, finde ich, die bessere Mannschaft gewesen ist, kann man sagen, er war der beste Mann auf dem Platz.
Ja. Ja. Ich würde noch Dompe nennen, aber ja, okay.
Gut.
Da sind wir in einer anderen Region unterwegs.
Wollte ich gerade sagen. Aber nein, das hätte ich auch noch gesagt. Ermal Pepschi, da war ich sehr begeistert.
Ja.
Und wenn er sich so macht, wenn das sein
Niveau ist. Wo ich gerade Dompe sage, ich erinnere mich genau, Dompe in der 63. Minute eingewechselt. Und ich habe noch zu meinem Kollegen Wolfgang auf der Tribüne gesagt, boah, jetzt hast du 60 Minuten da rechts hinten als Ermal Pepschi ein super Spiel gegen HSV gemacht. In der Vorbereitung hast du ohnehin schon ein bisschen was in den Knochen und jetzt kommt da der Jean-Luc Dompe, französischer Unterschiedsspieler. Ich glaube, Deschamps hat letztens sogar gesagt, der Nationaltrainer, den habe ich mit auf meiner erweiterten Liste für die Nationalmannschaft. Kommt dann rein, da habe ich nur so gedacht, oh, und was passiert? Erster Zweikampf, Dompe geht direkt ins 1 gegen 1 gegen Pepschi.
Sprich es aus.
Überragende Grätsche, Ermal steht auf, feiert sich, super Aktion und holt sogar noch den eigenen Abstoß dabei raus. Dann wird Ermal ausgewechselt, weil nach 70 Minuten Tank leer, keine Ahnung, vorher geplanter Wechsel. Und was passiert? 2 Minuten später schießt Dompe das 1-1 und bereitet dann später noch per Ecke das 2-1 vor.
Das 1-1 dann gegen Marc Schröder.
Ja etwas nicht, passiv gewesen,
der etwas gute passiv und eben, aber eben nicht gegen Ermal Pepschi. Und gut, dass du es ansprichst. Ein ganz, ganz tolles Spiel gegen den HSV, gegen einen Bundesligisten. Das muss man auch mal lobend erwähnen.
Ja, das müssen wir definitiv festhalten. Und damit machen wir den Schritt zurück zu Ngufu. Also 80 Minuten gespielt am Samstag gegen den BVB 2. Dynamisch, schnelle Aktionen nach vorne gehabt, schöne Flanke auch in der ersten Halbzeit, einmal auf Drilon Demay, der den Ball dann gegen die Latte köpft. Sicherlich auch das ein oder andere Problem hinten im Stellungsspiel gehabt, aber auf jeden Fall erstmal so einen Eindruck gemacht, dass er bei der Auswechslung, ich glaube es war ungefähr 80. Minute, den lautstarkesten Applaus der anwesenden VfB-Fans bekommen hat. Vielleicht spielte da auch so ein bisschen die Sehnsucht mit, doch jetzt den zweiten Neuzugang mal unter Dach und Fach zu bringen.
Das kann gut sein. Aber ja, wenn der Junge was kann, dann her mit ihm. Wir waren eben bei den Abgängen und wer das alles ist und dass es keine Stammspieler waren, größtenteils, das stimmt. Da sind natürlich viele Menschen, Spieler mit Erfahrung gegangen, das muss man sagen. Ne? Ältere oder Leute, die lange im Verein waren, wie Pascal Richter. Nun kriegen wir eventuell einen Neuzugang, der 21 ist. Das würde mich freuen. Dennoch glaube ich, würde uns trotzdem ein Spieler gut tun, der ein bisschen gestanden, gefestigt ist. Und ob der dann im Mittelfeld spielt oder doch im Sturm, das weiß ich nicht. Aber dem Kader würde, glaube ich, ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Standfestigkeit ganz gut tun.
Okay, interessant. Also ich finde, im Sturm mit Faklam ist ja ein 28-Jähriger, der schon einiges gesehen hat. VfB Lübeck, zuletzt jetzt Sportfreunde Lotte. Der eine gewisse Erfahrung mitbringt. Ich finde, das sieht man auch ihm an. Also du siehst einfach, der weiß, was er zu tun hat. Ne? Das heißt nicht, dass alles immer klappt, aber du siehst, das sind eingespielte Abläufe, wo er weiß, wie er sich wo zu verhalten hat. Da finde ich schon, kriegt der Kader ein Stück Erfahrung.
Und er hat eine Ruhe, das muss man auch sagen. Ne?
Genau,
das wirkt, nicht so
jetzt,
hektisch.
Wirkt wir jetzt haben, alles nicht hektisch.
Wir haben einige Spieler, die, wenn sie den Ball haben, doch sehr aufgeregt sind. Das sieht man bei den Testspielen immer ganz gut, finde ich, wenn wir beide, so wie gegen Rödinghausen neulich, direkt am Platz stehen.
Henning, da frage ich jetzt nicht nach, wen du meinst.
Nee, ich sag's auch nicht. Ich sag ja einige Spieler. das hat er natürlich nicht. Nun ist er auch in einer anderen Position da vorne. Aber doch, man sieht ihm an, dass das was werden könnte.
Letzter Punkt zu Ngufu, dann Ngufor. Es ist nicht so einfach für mich, ihr merkt das. Dann schließen wir das Thema auch ab. Der ist tatsächlich am Samstag aus der kalten Hose quasi in das Spiel gestartet. Der hat kein einziges Training vorher beim VfB gemacht. Wie es weitergeht, konnten mir sowohl Sebastian Schachten als auch Dario Fossi dann noch nicht beantworten, als ich direkt nach dem Spiel mit ihnen gesprochen habe. Aber ich wollte euch zumindest einen kleinen Mitschnitt vorspielen, was Dario denn zu dem Mann gesagt hat. Es ist etwas windig im Sportpark Dornstede gewesen. Das werdet ihr anhand der Aufnahme merken. Wir spielen das mal ab.
Ja, deshalb. Das ist dann, finde ich, immer noch schwieriger, wenn einer die Abläufe überhaupt nicht kennt. Aber wir haben Szenen gesehen, die wir wussten, dass er sie so spielen kann. Und das hat er dann bestätigt. Ein paar Dinge natürlich, die wir aufarbeiten müssen. Aber nochmal, es ist nicht einfach für ein Testspiel, aber dafür hat er es sehr ordentlich gemacht. Es ist eh, finde ich, als Testspieler eh nie einfach. Ja. Und dann, wenn du auch noch gar nicht irgendwie mal trainiert hast, keine Abläufe, keine Spieler kennst, dann ist es umso schwerer. Aber dafür nochmal, der hat das wirklich ordentlich gemacht.
Hat jetzt noch nicht so viel gesagt, Dario, verständlicherweise über jemanden, wo er nicht weiß, wie es mit ihm weitergeht.
Mit der gebotenen Zurückhaltung.
Genau.
Ja. Aber man hört schon raus, dass er nicht ganz unzufrieden ist.
Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht, wenn er denn selber auch die Lust hat, am Samstag im Abschlusstest in Gütersloh nochmal getestet wird. Und das ist ja durchaus auch nochmal ein Härtetest.
In der Tat, ein richtiger Härtetest.
Westregionalliga, da kann man sich ja nicht nochmal sehen, wie er sich da behaupten wird, dass man dann danach sich zusammensetzt und eine Entscheidung fällt.
Ich werde es mir in Gütersloh angucken.
Ah, Henning, schön.
Ja. Natürlich. Also dieses Spiel in Gütersloh hat natürlich eine Geschichte, ne? Das muss man sagen. Das letzte Spiel in Gütersloh.
Erzähl mir doch mal die Geschichte.
Ja, das letzte Spiel in Gütersloh war 1997 in der zweiten Bundesliga. Da haben wir quasi das gleiche Trikot angehabt, wie wir jetzt wieder anhaben, 30 Jahre später. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, Gütersloh war seinerzeit in doppelter Unterzahl am Ende und hat dennoch gewonnen, weil wir am Ende, Jörg Butt hat, glaube ich, einen Elfmeter verschossen.
Oh, ja. Das kam nicht so häufig vor.
Das kam nicht so häufig vor, aber das war diese Phase am Ende der Saison, wo es dann langsam dahin ging. Ja, das ist eine frohe Erinnerung an diese Zeit und ich finde es ganz toll, dass wir in Gütersloh spielen und ich bin sowieso ganz begeistert von den Vorbereitungsspielen. Wir haben oft Vorbereitungen gehabt, wo man nur gegen unterklassige Vereine gespielt hat und es war immer so ein bisschen lahm und man wusste nicht genau, wo man steht und nun hat man das HSV-Spiel gehabt. Man hat gegen Rödinghausen und BVB 2 und Gütersloh wirklich drei richtig, richtig starke Gegner. Der Trainer wird seine Schlüsse daraus ziehen können. Da bin ich begeistert, muss ich sagen.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Wo du es ansprichst, kurzer Überblick. Die Vorbereitungsspiele des VfB waren bis jetzt das 14-0 gegen den Bezirksligisten Altenreute, dann ein 3-3 gegen Oberligist TuS Bersenbrück. Das war so ein bisschen der Hitzetest. Da waren wir auch beide da am Spielfeldrand. Da merkte man den Spielern auf dem Spielfeld tatsächlich auch an, dass es nicht ganz so leicht fiel wie sonst. Dann das 1:2 gegen den HSV, das 1:2 gegen Rödinghausen und jetzt das 2:2 gegen BVB 2. Den Sportduwe Cup in Eversen lasse ich da jetzt mal außen vor. Der war auch mit einer gemischten Mannschaft, genauso wie jetzt der Hauptmann Cup, wo sehr viele A-Jugendliche mitgespielt haben. Ja, zweiter Testspieler, Henning, haben wir jetzt noch ein bisschen außen vor gelassen, ist zurzeit Can Degirmenci, zuletzt Bremer SV, auch einer für die Außen, kann links und rechts spielen. War so dein Eindruck?
Ja, wir haben ihn gegen Rödinghausen gesehen in Dornstede. So ein kleiner Wusler, ne? Rennt viel. Ich hatte den Eindruck, dass er sich nicht so wirklich präsentieren konnte, sich viel festgelaufen hat. Es war jetzt nicht jemand, der die Mannschaft sofort vorangebracht hat. Ich glaube, wenn es auf die Kaderstärke zugeht, auf die Mannstärke, dann könnte er einer sein. Hat natürlich regionalliga Erfahrung in Bremen gesammelt. Hat mich jetzt im ersten Augenblick nicht so ganz überzeugt.
Er hatte Probleme definitiv, zumindest offensiv so richtig mit am Spiel teilzunehmen. Ne? Das ist auch natürlich dem geschuldet, was Dario gerade über den anderen Testspieler gesagt hat, dass man die Abläufe und so weiter noch nicht kennt. Aber ja, in mega bleibender Erinnerung ist er jetzt in diesem Spiel nicht gewesen, nicht geblieben und hat jetzt tatsächlich dann auch am Samstag gegen den BVB 2 nur die letzten 20 Minuten, glaube ich, bekommen. Vielleicht ein Fingerzeig, in welche Richtung es gehen könnte. Wir schauen uns das mal weiter an.
Genau, und dann haben wir ja aber auch seit einigen Wochen noch Herrn Iwasaki.
Ja.
Ja. Der auch als Testspieler mitspielt.
Sohai Iwasaki.
Was hältst du von dem?
Also, ich finde, dass man sein Talent sieht. Ich finde, dass man seine Schnelligkeit sieht.
Aber wenn es so anfängt, dann ist schon schwierig. Ne?
Nee, mir fehlt die Fantasie, diesen Deal an sich zu machen, wenn das keiner ist, der jetzt, wo man denkt, boah, der wird jetzt echt sehr zeitnah total durchstarten. Also mir fehlt die Fantasie, ein Spieler aus Japan, der auch eigentlich noch in Japan lebt, der jetzt gerade hier in Deutschland quasi seine Wochen verbringt, um sich zu empfehlen und zu beweisen. Dieses Paket zu schnüren, da brauchst du ja, du brauchst eine Wohnung, du brauchst du brauchst Aufenthaltsgenehmigung, du brauchst Formulare. Ich weiß nicht, ob der Schritt wirklich vollzogen wird. Ich finde, er ist immer total bemüht, er rennt. Man hat auch einzelne gute Aktionen schon gesehen. Ja, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie für das Gesamtpaket.
Also wir sehen aber auch insgesamt noch nicht, dass das die Wunschspieler sind, die den Kader dann voranbringen, wirklich, ja.
Also bei Ngufu würde ich da schon sagen, da ist das Potenzial da. Wie gesagt, das ist ein Eindruck, das sind 80 Minuten, der kann auch verfälschen, aber da hat man einfach eine Dynamik, auch eine gewisse Zweikampfhärte gesehen. Ne? Schalke 04-2 beziehungsweise Jugendabteilung Schalke 04 steht für mich jetzt auch trotz der großen Probleme der ersten Mannschaft weiterhin für eine gute Ausbildung. Und
er wird fußballerisch was gelernt haben, genau. Das nehme ich schon an.
Wenn er will, wenn der VfB will, wenn man zusammenkommt finanziell, dann würde ich sagen, machen.
Finde ich gut. Auch, dass du es so klar sagst. Und dann können wir nochmal nennen die A-Jugendspieler oder U19-Spieler, die Voss jetzt regelmäßig einwechselt. Das sind Schröder, Hemberger und Mädner. Wir haben eben nochmal drüber gesprochen. Du hast mich nochmal ein bisschen in die Schreibung der Namen eingeführt. Und dann gab es jetzt eine Verletzung beim letzten Spiel. Sag du.
Beim Hauptmann-Cup. Ausgerechnet beim Hauptmann-Cup.
Wieder.
Zu dem der VfB ja sehr bewusst nur mit sehr vielen A-Jugendlichen auch gefahren ist, um einfach, also erstens um die Belastung zu steuern, weil am Samstag der Test gegen den BVB 2 war und viele der etatmäßigen Spieler da auch ihre 70 Minuten bekommen haben, hat sich Jesper Riemann aus der A-Jugend wahrscheinlich zumindest Verdacht auf Schlüsselbeinbruch zugezogen, nachdem sich ja Nick Otto schon im letzten Jahr beim Hauptmann Cup den Fuß gebrochen hatte und über ein halbes Jahr ausgefallen ist. Ärgerlich, sehr bitter. Beste Genesungswünsche auch an Jesper.
Ja, alles Gute von hier. Und der Cup ist trotzdem ein schöner Cup, aber es ist jetzt leider so passiert. Ja.
Nee, nichts gegen den Cup, so sollte es sich anhören, aber jetzt 2 Jahre hintereinander ist schon bitter. Und ausgerechnet immer bei dem Turnier, was so es hat ja nichts mit den Gegenspielern zu tun, aber eben bei den klassentiefsten Mannschaften spielst du ein Blitzturnier und jedes Mal verletzt sich einer.
Ja,
tatsächlich auch in dieser Vorbereitung, muss man sagen, um da nochmal kurz zu sprechen, auch das hat nichts letztlich mit dem Gegner zu tun, aber Nico Kniestock zieht sich eine Zerrung beim Sportduwe Cup zu.
Ja.
Fällt seitdem aus, soll jetzt wieder einsteigen. Da können wir ohnehin mal kurz auf die Verletzten eingehen. Raphael Brandt war umgeknickt gegen den SV Rödinghausen ohne Einwirkung eines Gegenspielers.
Hat sich auch sehr geärgert.
Genau, war direkt vor mir, hat sich sehr darüber geärgert.
Vor uns beiden, Lars, vor uns beiden.
Ach, du warst auch da, ne?
Ja.
Ja, du warst Teile des Spiels, warst du woanders, aber in dem Moment warst du wieder bei uns, ne?
Ja, weißt du, ich bin ein Mensch, der versucht, unterschiedliche Perspektiven zu erlangen.
Ja. Den Punkt muss ich dir geben.
Ja, danke.
Ich stand die ganze Zeit am gleichen Platz.
So.
Nee, war direkt hinter der Trainerbank oder beziehungsweise, also wir waren hinter der Trainerbank und Rafa war vor der Trainerbank, als er umgeknickt ist. Ja. Aber auch das soll nicht so wild sein, soll jetzt in dieser Woche wieder einsteigen. Aurelio Bongo, das war die Nummer mit dem sehr unglücklichen Zusammenprall. Auch da nochmal beste Genesungswünsche nach Rüdinghausen, wenn wir gerade schon über unseren A-Jugendlichen gesprochen haben. Der Torwart Mathis Haarsmann, der sich beim Zusammenprall mit Lubongo, ja, ich glaube, mehrere Brüche, Frakturen im Gesicht zugezogen hat und operiert werden musste.
Ja, dürfen wir von hier nochmal sagen, das sah gar nicht gut aus, ne? Wer nicht dabei gewesen ist. Also Lubongo und er gehen beide volles Risiko in den Ball, treffen sich, bleiben beide
Knie,
lange
Knie
liegen.
Knie auf Kopf letztlich.
Ja, genau. Der Torwart, ich weiß nicht, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, 20 Minuten hat er da gelegen, noch länger.
Ja, ich glaube 25 sogar, ja.
So, dass der Schiedsrichter irgendwann die Halbzeit abgebrochen hat. Dann kam der Krankenwagen und er wurde abtransportiert, direkt an uns vorbeigeschoben. Sein Gesicht sah, also er hat was mitgenommen, ne? Das kann man sagen. Und ja, also von dieser Stelle auch da alles Gute. Hoffentlich geht's bald aufwärts.
Genau. Und aus dieser Aktion eben hat Aurelio Bongo leichte Knieprobleme herausgezogen, hat deswegen jetzt den letzten Test verpasst, soll aber auch kurzfristig wieder einsteigen. Der wirklich am meisten verpasst hat, und das ist dann der vierte der potenziellen Stammspieler, ist eben Patrick Möschel.
Ja.
Auch der soll jetzt wieder einsteigen, hat aber wirklich den Großteil der Vorbereitung. Ich glaube, es sind diffuse Probleme an der Kniekehle, sagte mir Sebastian.
Diffuse, ja.
Diffuse Probleme. Ich habe erst irgendwas mit Fuß verstanden, habe mich gewundert. Hey,
Fuß an der Kniekehle, das ist aber auch schlecht.
Ja.
Nein, aber das ist natürlich sehr bedauerlich.
Genau, wegen dem Adam-Ausfall natürlich. Weil
so, der ja über allem schwebt.
Wäre die Variante Nummer 1, denke ich mal, rechts hinten.
Genau, das wäre so. Und jetzt so viel zu verpassen, auch als potenzieller Kapitän, ist ja, das ist wirklich blöd, aber gut, man hat immer mit irgendwas zu kämpfen. Und solange es nicht so schlimm wird wie letzte Saison, kann Dario, glaube ich, damit arbeiten. Du hast eben bei Verletzungen von letzter Saison Nick Otto genannt. Den würde ich nochmal nennen, weil ich glaube, dass er eine ganz, ganz zentrale Rolle in der neuen Saison spielen kann.
Offensichtlich.
Ja, war gegen Rödinghausen, glaube ich, auch zeitweise Kapitän. Möschel verletzt, Deichmann nicht auf dem Platz erst, stimmt das?
Ja, gegen Rüdinghausen waren Deichmann und Schröder beide nur joggend.
Genau, da hatte Otto die Kapitänsbinde. Ich glaube jetzt, nachdem er wirklich fit ist, war er schon in der Rückrunde und wirklich auch in der Mannschaft angekommen ist, ist das ein ganz, ganz wichtiger Spieler.
Er scheint sowas wie die ordnende Hand, glaube ich, im defensiven Mittelfeld zu sein.
Das sind dann immer die Schlagworte, die du hast, die haust du einfach so raus.
Ja, gerade jetzt auch nochmal der frischeste Eindruck vom BVB-2-Spiel, wo ich halt auch da war. Das Schöne ist ja an solchen Testspielen, man ist nah dran und hört auch wirklich so, was auf dem Platz vor sich geht. Er ist da schon sehr viel am Dirigieren, am Versuchen mitzunehmen, die Mitspieler, ist derjenige, der wirklich auch zentral, am zentralsten vor der Viererkette spielt. Also wenn er mit Hofrogge spielt oder mit Boccaccio, spielen beide deutlich offensiver als er. Ja, er ist sowas wie der Libero vor der Viererkette.
Eieiei. Manni nennen wir ihn ab jetzt. Manni, der Libero. Ja, aber wo du das so aufzählst, das ist ja das, was wir letzte Saison auch gesagt haben. Wenn wir uns die Mannschaft angucken, wenn die Spieler in unseren Kopf kommen, wenn wir Situationen haben, an die wir denken, wo es wirklich funktioniert hat, dann muss man sagen, das ist ein guter Kader. Und wenn der fit ist und wenn wir noch zwei dazukriegen, die wirklich was können, dann ist schon die Hoffnung da, dass das zumindest eine schöne Saison werden kann. Und das darf man auch sagen zu Beginn der Saison.
Dann sprechen wir doch mal drüber. Die Verantwortlichen werden nicht sagen, dass sie aufsteigen wollen. Sie werden nicht sagen, dass sie Meister werden wollen. Das wollen letztlich alle, die ein bisschen mehr Geld investieren in dieser Liga. Ja. Sprechen wir doch mal über die anderen Mannschaften. Wen hast du mit auf dem Zettel? Weil natürlich, wir haben jetzt in der Vorbereitung uns auf den VfB konzentriert und werden die anderen Mannschaften, wirst du nicht gesehen haben. Aber man hat immer so einen Eindruck. Man guckt sich ja wahnsinnig gerne auch die Zugänge und die Abgänge an.
Ja.
Und wer ist dir aufgefallen?
Ja, ich würde gerne ein bisschen ausholen wollen.
Oh, Henning.
Weil,
ich setz mich.
Ja, weißt du, es ist Sommer und die Saisonvorbereitung und es beginnt eine neue Saison. Ja. Und Hermann Hesse hat schon gesagt, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und das ist doch das Gefühl, in dem wir gerade leben, in dem du als derjenige, der das journalistisch begleitet, lebst, in dem die Fans leben, aber in dem auch vielleicht die Mannschaft lebt. Es ist immer so, vor einer neuen Saison, alle starten bei null. Du hast noch nicht 10 Punkte Rückstand auf irgendjemanden. Die Mannschaft findet sich.
Den Rückstand hatte der VfB in den letzten 2 Jahren immer sehr schnell, aber dann mach mal weiter.
Deswegen sage ich es, die Mannschaft findet sich. Dann kommt irgendwann das erste Spiel, der Rasen ist gemäht, du gehst raus, die Sonne scheint. Ja, das Stadion ist voll, gut besucht und es läuft, die ersten Pässe. Wir sind beide Fußballer, wir wissen das, wie das ist mit dem Ball auf den Platz zu gehen. Das ist einfach
so schön.
Ja, und das ist einfach herrlich. Und ich meine das gar nicht überzeichnet. Ich meine das so, wie ich sage. Das ist so toll. Und alle gehen mit so viel Hoffnung in ein neues Jahr. Und das dürfen wir auch machen beim VfB Oldenburg. Und wir sind nicht, ich beantworte jetzt deine Frage, wir sind nicht der Titelfavorit. Das sind wir nicht, da sieht auch, glaube ich, keiner so. Der Kicker macht ja jedes Jahr eine Umfrage unter den Trainern, wer die Topfavorit sind. Das war letztes Jahr sehr der VfB Oldenburg.
14 von 18,
vielleicht auch mal. Vielleicht auch eine Finte der anderen, wer weiß. Das wird dieses Jahr anders ausgehen, diese Umfrage. Die gibt es bis jetzt noch nicht, wenn ich das richtig weiß.
Nein, gibt's noch nicht.
Genau, aber du fragst mich nach dem, wie ich es sehe. Ich beobachte, dass Meppen einkauft, aber den alten Trainer behalten hat. Ich beobachte, dass
ich höre da eine gewisse Wertung heraus, aber mach weiter.
Nein, dann lass mich was dazu sagen. Ja. Nein, so meinte ich das gar nicht. Es hat erst mit dem Herrn Bernierman überhaupt nicht geklappt. Ja. Absturz nach der Winterpause, alles in Trümmern. Riesenzoff im Emsland, aber ein bisschen umgekehrt.
Auch lautstarke Forderungen, dass er wieder gehen soll.
Genau. Also Rausschmissforderungen, sagen wir es mal offen. Ja. Aber so ein bisschen umgekehrt wie beim VfB. Die Mannschaft hat sich dann, als es nach oben endgültig nicht mehr ging und sogar man drohte, noch unten reinzurutschen, da hat sich die Mannschaft gefangen und ist am Ende, hat einen guten Saisonausklang gehabt in Meppen.
Ich glaube 7 oder 8 Siege sogar am Stück am Ende.
Das weißt du besser als ich, aber auf jeden Fall war es am Ende ordentlich. So, und das hat ja derselbe Trainer zu verantworten. Und der ist jetzt noch da und der kriegt jetzt noch wahrscheinlich noch einen besseren Kader. Vor allem offensiv wird, glaube ich, was gemacht.
Simon Engelmann ohne
als
bekannter Name vorne für den Sturm geholt.
Also Simon Engelmann, ein Spieler, den ich jahrelang schon gerne beim VfB Oldenburg gesehen hätte. Der weiß, wo das Tor steht. Und ich glaube auch zu einer Hilfe der Mannschaft. Das kann natürlich auch so eine Geschichte werden wie bei Markus Ziereis, dass er nicht so richtig reinpasst und dass es nicht funktioniert. Aber das wissen wir alles nicht. Ich sehe erstmal, dass Qualität geholt wird. Deswegen traue ich Meppen ganz, ganz viel zu. Und Meppen gehört zu den Favoriten. Genau wie den Einsatz noch, wie für mich, und da kommen sie diese Saison nicht mehr raus, Kickers Emden. Letztes Jahr war es noch so, ich habe von denen letztes Jahr sehr, sehr viel erwartet, aber sie konnten immer noch sagen, wir sind der Aufsteiger und so. Und für dich war es letzte Saison auch eine der Überraschungen der Saison, als du gesagt hast, die sind so weit nach oben gekommen. Jetzt sind sie nicht mehr der Aufsteiger, jetzt sind sie der Vizemeister und gehen auch so in die Saison und sind ja auch, reden ja auch öffentlich von dritter Liga und Ausgliederung und ich weiß nicht was alles.
Ja.
Und von daher.
Da möchte ich gleich einen Satz zu sagen.
Ja, und von daher sind, also wir reden gleich auch noch über andere Vereine, die wir so ein bisschen im Hinterkopf haben, aber Meppen und Emden gehören da ganz oben hin dieses Jahr und ich finde das ganz toll, dass das gerade die beiden großen Rivalen des VfB Oldenburg in dieser Liga sind und ich wünsche mir so sehr, um nochmal auf diesen romantischen Ausblick zu kommen, ich wünsche mir eine Saison, wo nicht zur Halbserie feststeht, dass Havelse Meister wird und auch nicht, wo zwei das untereinander ausmachen und die anderen 16 Vereine haben gar nichts damit zu tun, sondern stell dir vor, wir schaffen eine Saison bis zum Ende, in der 3, 4, vielleicht 5 Mannschaften da oben mitspielen, was für jeden Spieltag bedeutet, dass alle Spiele wichtig sind, dass du guckst, wer spielt da, wie sind da die Zwischenstände und am Ende gibt es irgendwie am letzten Spiel da wirklich einen Ran, hat in den 90ern immer Grande Finale gesagt, ja? Ein Grande Finale, wo echt alle hängen an den Smartphones, nicht an den Radios wie früher und du guckst, wie sind die Zwischenstände und das wäre eine fantastische Saison und das würden auch die Zuschauer honorieren und die Bude wäre voll. Ich freue mich sehr.
Das hört sich ganz großartig an, wenn du das so erzählst, Henning. Ich glaube, so ein Meisterschaftskampf mit 3, 4, 5 Mannschaften, das wäre wirklich was Feines. Ja, Kickers Emden, da sind wir ja nun inzwischen auch wirklich sehr nah dran, muss man sagen. Ich glaube, die kleine Querwerbung darf ich mir hier erlauben. Am Mittwoch gibt es dann auch die erste Folge des Deichkicker-Podcasts über Kickers Emden bei uns wieder zu hören. Ja, da muss man sagen, die haben mit Tim Dietrich einen Stammspieler verloren hinten und haben 9 neue Leute geholt, von denen, ich sag mal, mindestens 5, 6, 7 echte Kandidaten für die Startelf sind. Und da sind ja noch 10 Stammspieler übrig, sag ich mal, aus der letzten Saison. Also den Kader schätze ich schon auch sehr stark ein. Die haben gute Vorbereitungsergebnisse gehabt. 1-1 gegen Heracles Almelo, niederländische erste Liga und 2-2 gegen SC Paderborn, deutsche zweite Liga. Mit denen rechne ich auf jeden Fall. Meppen kann ich tatsächlich noch schwer einschätzen tatsächlich. Klar, der Engelmann, den sieht man, aber sie haben auch Marek Janssen verloren an Rot-Weiß Essen. Die werden natürlich ihre Rolle spielen, alleine schon, weil sie auch die Mannschaft sind, die mit am meisten von dem Heimvorteil mit dem großen Publikum profitieren kann. Man muss ganz automatisch, glaube ich, die SV Drochtersen Assel dieses Jahr mit auf dem Schirm haben. Die haben einfach einen sehr potenten Geldgeber im Hintergrund. Und die Möglichkeit
ist direkt... Was es in Emden ja auch gibt.
Ja, ja. Oh, den Schlenker habe ich bei Kickers Emden vergessen, weil du das gerade gesagt hast. Ja. Man ist natürlich tatsächlich schon, man muss aufpassen, auch vielleicht ein bisschen nicht zu forsch öffentlich zu werden, ist so mein Eindruck. Also Stefan Emmerling sagt ganz klar, wir sind Vizemeister geworden. Warum soll ich sagen, dass wir schlechter werden wollen genau. In der nächsten Saison?
Genau.
Und der Herr Poppinger aus dem Vorstand hat letztens bei den Kollegen gesagt, ja, wenn wir dies Jahr nicht aussteigen, bei den Kollegen von der OZ, sollen wir schon so korrekt sein und sie auch nennen, bei den Kollegen von der OZ gesagt, wenn wir dies Jahr nicht Meister werden, dann nächstes Jahr. Also,
aber du siehst die
Ansprüche. Dass da auch noch andere Mannschaften mitspielen, darf man, glaube ich, nicht ganz vergessen in Ostfriesland.
Ja.
So, zu denen zählt doch das ein Assel, da bin ich mir ziemlich sicher. Stark verstärkt. Achtungserfolg am Sonntag 1-0 gegen den FC St. Pauli gewonnen in einem Testspiel. Klar, nur Testspiel, aber muss man erstmal gewinnen. Und dann, Henning, bevor wir es nicht ausufern, dann kommt mein, und ich lege mich in der ersten Folge dieser Saison fest. Ich weiß nicht, ob es ein Geheimfavorit ist, aber mein Favorit. Mit Favorit. Ich hoffe natürlich sehr, dass der VfB Oldenburg auch trotz der nicht unbedingt Favoritenrolle oben mitspielen wird. Mein Favorit ist Blau-Weiß-Lohne.
Ja.
Ja, da schmunzelt er.
Ja, für mich ist die Info jetzt ja nicht ganz neu, sonst wäre das Schmunzeln vielleicht noch größer ausgefallen. Du hast recht, in Lohne tut sich etwas.
Ja.
Also der Kader entwickelt sich wirklich erstaunlich und ich glaube auch, dass Lohne nach den ganz, ganz soliden letzten Jahren jetzt den nächsten Schritt geht. Auf jeden Fall, so sieht es aus. Und von daher teile ich im Grundsatz deinen Optimismus, aber warum du sagst, das ist der Titelfavorit, das darfst du jetzt nochmal sagen.
Weil das für mich eine Mannschaft ist, die ich schon in den vergangenen Jahren eigentlich ehrlicherweise stärker eingeschätzt habe, als sie am Ende in der Endplatzierung, also zumindest in den letzten 2 Jahren, stärker fand, als sie letztlich in der Tabelle stand. Das sind in erster Linie natürlich die Eindrücke aus den Spielen gegen den VfB Oldenburg. Ich finde, das ist eine wahnsinnig stabile Mannschaft, körperlich stark, robust gewesen, die, finde ich, einen vom Auftreten her zumindest und von seiner Ansprache echt guten Trainer hat. Also ich finde, Uwe Mörle, super Typ, Ex-Profi, kommt bestimmt echt gut an in der Mannschaft.
Ja, das glaube ich auch.
Und die jetzt insofern so ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen hat im Sommer, als dass sie mal 3 richtig dicke Namen verpflichtet haben. Da kommt natürlich hinzu, dass die, das zeigt ja die Qualität, gewinnen mal eben das Landespokalfinale 4-2 beim VfL Osnabrück Bremer Brücke vor was weiß ich wie vielen tausend Zuschauern, qualifizieren sich damit für den DFB-Pokal und haben natürlich automatisch schon mal wieder 200.000 mehr in der Tasche als andere Vereine und haben verpflichtet Luca Zander etliche Profispiele bis zur ersten Liga sogar hoch. Ne? Also er war auf jeden Fall am Anfang bei Werder Bremen unter Vertrag, hat da beim FC St. Pauli gespielt, zuletzt SV Sandhausen. Martin Kobylanski, erfahrener Spieler von Waldhof Mannheim. Ich erinnere mich an sehr starke Freistöße von ihm. Und dann noch Pelle Hoppe von Weiche Flensburg. Also das ist schon richtig Qualität, die dazugenommen haben. Klar, sie haben zum Beispiel auch Theo Janator verloren nach Osnabrück. Aber das ist eine Mannschaft, von der erwarte ich persönlich mir sehr viel.
Ja, ich auch. Du hast recht. Ich würde nur nicht so weit gehen zu sagen, das ist mein Titelfavorit.
Ja, aber guck mal, man muss auch mal ein bisschen Risiko eingehen.
Ich bin total dafür.
Da können wir uns jetzt ein Jahr lang dran erfreuen, du kannst dich ein Jahr dran erfreuen, wenn Lohne auf Platz 11 oder so steht, was ich in der ersten Folge gesagt habe.
So, also halten wir es fest. Dein Titelfavorit ist, sag es.
Blau-Weiß-Lohne.
Mein Titelfavorit ist Kickers M.
Wir werden sehr viel Spaß haben diese Saison. Ich freue mich wirklich drauf und ich hoffe sehr, dass es genau das eintritt, was du gerade gesagt hast, dass wir eine echt spannende Saison erleben. Dann macht das doch richtig Spaß alles.
Und weil ich gerade so voller Vorfreude bin und gerade schon so viel erzählt habe über das, was da alles kommt, muss ich noch einmal auf Gütersloh zu sprechen kommen.
Ja.
Ich habe mich nämlich eben versehen. Ich habe gesagt, das war zum Ende der Saison, als es schon so ein bisschen dahin ging. Das stimmt gar nicht. Das Spiel in Gütersloh war in der Hinrunde.
Oh.
In der Hinrunde. So.
Und dass du dich mal versiehst.
Ja. Ja, ja, einmal falsch um die Ecke gedacht, denn mir fällt das Rückspiel gerade wieder ein, da war ich nämlich auch im Stadion mit meiner Dauerkarte im Stehplatzbereich, meine erste und einzige VfB-Dauerkarte bis jetzt, da haben wir nämlich 1-0 durch einen von Jan Urban geschundenen Elfmeter gewonnen im Rückspiel, ich weiß es noch genau, aber eben auch in den Trikots, mit denen wir jetzt wieder spielen und auch dazu möchte ich eine Sache sagen, diese Idee, diese 30 Jahre danach, diese alten, damals Essex, jetzt von Hummel wieder aufgenommenen Trikots aufzunehmen, die finde ich so toll. Das ist so eine Bestätigung und so eine Identifikation. Und es ist ja im Augenblick so, dieser 90er-Hype, ne? Der ist ja überall seit einigen Jahren, Retro-Trikots und so. Aber das musst du auch erkennen, musst du aufnehmen. Liegt daran, dass so Jungs wie wir und Mädels, die in den 90er Jahren mit Ransat 1 Fußball sozialisiert worden sind.
Ranissimo
am Sonntag mit Jörg von Torre, genau. Dass wir jetzt natürlich diejenigen sind Familienväter, zahlungskräftig, die auch da sentimental einsteigen können. Deswegen ist natürlich dieser Hype überall so.
Aber wie viele Trikots hast du jetzt davon, wenn du die von 30 Jahren plus die von heute zusammenrechnest?
Von dieser Ausgabe des Trikots? Ja. Also ich habe von damals, wir haben ja damals in den 90ern auch das Trikot über mehrere Jahre gehabt. Ich glaube über 3 Jahre mindestens. Von damals habe ich 3, glaube ich, aber jeweils das Weiße. Und ich habe ja jetzt das Weiße mit Wecki hinten drauf. Und das kann man auch sagen, bei meiner Feier, von der wir eingangs gesprochen haben, da war ja auch unser lieber Freund Philipp Gloth von Paul Hewitt beim VfB Oldenburg engagiert, nennen wir es mal. Und er hat mir tatsächlich das Blaue geschenkt, was jetzt ganz neu rausgekommen ist. Und ich finde das Blaue fast noch schöner als das Weiße. Von daher sind es insgesamt 5 oder 6 dieser Art von Trikots, die ich jetzt zu Hause habe. Und damit bin ich auch sehr, sehr zufrieden.
Was du für die Vereinskasse leistest, das ist Wahnsinn.
Also alleine von dem Geld könnte man eigentlich noch Gufur Anubodem aus Gelsenkirchen locken, denke ich.
Apropos Dauerkarte, ganz kurzer Einschub. Beste Werbekampagne, die ich seit langem vom VfB Oldenburg gesehen habe.
Ich wollte es auch sagen.
Dario Fossi?
Ja, also ganz toll wollte ich auch sagen. Der VfB Oldenburg hat erkannt, was Dario Fossi für eine Identifikationsfigur ist. Ich sage das ja seit Jahren, was er für ein guter Typ ist. Und der Matti, der das jetzt auf Instagram für den VfB Oldenburg sehr stark macht,
finde ich. Ja, schöne Grüße, guter Mann.
Ja, also wirklich, macht Freude. Diese 3 Videos, glaube ich, mit Dario, wunderbar. Also im Auto, auf dem Parkplatz, an der, man sagt nicht Pissrinne, am Pissoir mit Dario Fossi. Also großartig. Der VfB macht auch auf diesem Niveau jetzt was. Social Media wird besser, wird mehr, ist gut. Ich sage das immer wieder, obwohl ich selber gar nicht so ein Typ dafür bin, aber ich weiß, dass die Leute das heutzutage brauchen. Und diese Videos mit den Dauerkarten und Matti und Dario, die sind wirklich Weltklasse. Ich habe ihm das neulich auch gesagt. Also ich war kurz davor, mir eine Dauerkarte zu kaufen, auch wenn es bei mir nicht so gut ist, weil ich am Wochenende immer arbeiten muss. Aber ich kenne Leute, wie zum Beispiel mein Vater, der sich jetzt zum ersten Mal in seinem Leben eine Dauerkarte gekauft hat.
Ja.
Und also ganz großes Kompliment dafür.
Ja, wirklich großer Sport, diese Werbekampagne. An dieser Stelle möchte ich nochmal einen kurzen Werbeblock einstreuen. Weird History. Wer gerne gut erzählte Geschichten hört, abseits von Spielplänen und Tabellen, für den haben wir noch eine Empfehlung. Weird History ist ein Podcast über echte, aber kuriose Begebenheiten aus der Geschichte. Bianca und Leonie nehmen euch alle 2 Wochen mit auf eine Zeitreise, mal skurril, mal überraschend, aber immer unterhaltsam. Von historischen Persönlichkeiten mit ungewöhnlichen Hobbys bis zu Bewegungen, die heute kaum zu glauben sind. Weird History erzählt Geschichte so, wie man sie garantiert noch nicht gehört hat. Reinhören lohnt sich, alle 14 Tage neu, überall da, wo es Podcasts gibt. Henning, zum Abschluss unseres Comebacks hier aus der Sommerpause. Kurzer Blick aufs Auftaktprogramm. Der Norddeutsche Fußballverbund hat uns ein kleines Highlight am ersten Spieltag hingelegt.
Er hat es mal gut gemeint. Die Saison beginnt fantastisch mit dem Auftaktspiel am Freitag Emden gegen Meppen und Samstag danach dann gleich der VfB gegen Jeddelo 2. Also da muss man auch mal sagen, da hat man sich Gedanken gemacht, endlich mal was Schönes.
Freue ich mich sehr drauf. Ich werde bei beiden Spielen im Stadion sein.
Ach, du hast ein Leben.
Wir werden am Freitagabend zusammen mit dem Kollegen aus Emden einen Live-Ticker machen zum Auftaktspiel Kickers gegen Meppen und dann natürlich am Samstagabend VfB gegen Jeddelo. Jetzt ist Jeddelo nicht unbedingt immer der absolute Lieblingsgegner die letzten Jahre des VfB gewesen, aber einfach ein schönes Spiel zum Auftakt. Ne? Da wird die Hütte auch ziemlich voll sein.
Das ist der Punkt.
Samstagabend, ne? Da scheint die Sonne noch um 18 Uhr im Idealfall.
Genau, Bundesliga gibt es noch nicht. Also wenig Gegenveranstaltung. Nein, absolut. Der VfB hat sich schwer getan, aber vor allem auswärts auch, immer am Kanal. Ja. Zu Hause ging es so einigermaßen. Und dennoch, also es ist angerichtet. Jetzt kannst du es zeigen. Dann bringst du es auf die Platte am ersten Spiel. Und gerne, es ist immer hitzig. Und es ist auch nie so, dass einer von beiden jetzt das Spiel irgendwie dominiert. Sondern es ist immer knapp. Und ich freue mich drauf und ich hoffe wirklich so sehr aus tiefstem Herzen, dass dieses Mal aus Sicht des VfB Oldenburgs nichts gegen Jeddelo 2, aber dass der Start gelingt. Denn das Auftaktprogramm, du wirst es gleich sagen, ist knackig und ich finde das gut, denn dann kann man immer sagen, jetzt wissen wir, wo wir stehen und das freut mich.
2. Spieltag bei Eintracht Norderstedt. Auch da habe ich das Gefühl, der Norddeutsche Fußballverband hat sich irgendwie überlegt, seit 3 Jahren mindestens mal an den ersten 2 Spieltagen muss der VfB in Norderstedt spielen. Ja. Sonst wird die Saison nicht gut.
Genau, aber da ist ja auch noch was gut zu machen in Norderstedt, wenn wir an den ersten Spieltag der vergangenen Saison denken und dieses fürchterliche 0-2 Auftaktspiel. Und auch Norderstedt, ich habe es jetzt nicht vor Augen, wie die Saisonvorbereitung läuft, aber eine sehr, sehr starke Rückrunde letztes Jahr.
Ich kann sagen, ja.
Also ein Gegner, der absolut mit dem VfB Oldenburg auf Augenhöhe sein wird und von daher gibt es da auch von deren Seite nichts zu verschenken.
Vielleicht kann da der neue Co-Trainer Marius Ebbers, über den wir an dieser Stelle jetzt noch nicht gesprochen haben, als ehemaliger Norderstedter Co-Trainer noch ein bisschen helfen. Wie findest du die Verpflichtung? Komm, das machen wir noch eben.
ein Name, ein sympathischer Typ. Ich hatte erst gehofft, vielleicht für die letzten 10 Minuten noch als Stürmer, der Stürmer, den wir brauchen.
Vielleicht ist das der Stürmer, den du noch als Backup in den Kader mitnehmen kannst.
Dann bin ich sofort dabei. Solche Aktionen haben wir beim VfB schon vielfach gehabt. Wolfgang Sittke hat als Spielertrainer fungiert. Eddie Zoller war in seiner letzten Saison auch noch immer auf Abruf, hat noch ein Spiel in der zweiten Liga damals 93 gemacht. Das gab es schon mal. Nein, da ist er natürlich raus. Aber ich habe persönlich noch nicht mit ihm sprechen können. Ich habe ihn gegen Rödinghausen jetzt am Spielfeldrand gesehen, habe gehört, wie er in der Halbzeit mit den Spielern auf dem Weg in die Kabine geht und sie zur Seite nimmt und ihnen erklärt, was sie vielleicht besser machen können. Sie lobt, was sie gut gemacht haben. Also du merkst, da ist ein gestandener Fußballprofi, der diesem Verein und diesem Kader sehr, sehr gut tun wird. Das prophezeie ich einfach mal.
Das kann ich auf jeden Fall schon mal versprechen. Den werden wir zeitnah zum Start dieser Saison hier auch im Podcast einladen. 3. Spieltag Heimspiel VfB Lübeck. Auch da wird die Bude wieder voll sein. VfB Lübeck habe ich ehrlicherweise noch nicht die große Meinung zu. Da gibt es schon wieder einen größeren Umbruch. Da ist ja immer was los. Kann ich sportlich schwer einschätzen.
Ja, ich auch. Der VfB Lübeck ist die letzten Jahre, ja schon viele Jahre, ein sehr unruhiger Verein geworden, sportlich, finanziell schwer einzuordnen. Er ist weiterhin neben dem SV Meppen und dem VfB Oldenburg der große Name in der Regionalliga Nord. Das finde ich, das sind die drei großen Zugpferde. Das bleibt auch so, alleine was das Zuschauereinkommen, Aufkommen angeht. Finanziell können wir es ganz schlecht einschätzen. Vor einem halben Jahr noch insolvent, danach wieder ordentlich investiert. Ich glaube, ganz von außen betrachtet, ein bisschen sehr viel Glaskugel, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der VfB Lübeck dieses Jahr ganz oben angreifen können wird. Dennoch sind die Spiele gegen den VfB Lübeck immer ein Highlight in der Regionalliga Nord.
Da gehen wir auf jeden Fall in die gleiche Richtung und dann schließen wir das knackige Auftaktprogramm mit dem Auswärtsspiel beim SV Meppen am 4. Spieltag ab. Du hast gerade so schön gesagt im ganz kurzen Vorgespräch, da weiß man, wo man steht nach 4 Spieltagen.
Da weiß man, wo man steht, genau. Also wirklich, ich freue mich darüber, dass das Auftaktprogramm so ist. Das werden 4 knallharte, schwere Spiele für den VfB Oldenburg. Ich prophezeie mal, dass wir nicht alle 4 Spiele gewinnen werden. Aber wenn du da rausgehst und selbst wenn du sagst, du hast 2 gewonnen, 1 unentschieden, 1 verloren, aber du merkst, das läuft, die Mannschaft ist eingespielt, wir wissen, was wir wollen auf dem Platz, dann kann das viel ausmachen. Und selbst wenn du diese wichtigen Spiele, ja, ich sag mal sportlich am Ende vom Ergebnis her schlecht abschneiden solltest, ich sag mal, du hast dann, holst 4 Punkte aus diesen 4 Spielen. Ein Sieg, ein Unentschieden, 2 Niederlagen. Das kann passieren. Aber dann darf eigentlich auch noch nicht der Baum brennen, weil du hast dann noch andere Spiele, wo du was aufholen kannst. Deswegen ist meine Hoffnung so groß, dass es eben jetzt nach 2 fürchterlichen Jahren, als die Saison nach oben hin schon Anfang Oktober zu Ende war, dass wir jetzt eine Saison erleben werden, wo es wirklich lange um was geht. Und ich glaube, da könnte dieses Auftaktprogramm sogar helfen, mehr als dass es schadet.
Wir können uns auf jeden Fall sehr drauf freuen. Kurze Zusatzinfo noch, 3. Spieltag, den habe ich auch schon gesehen im immer noch nicht offiziellen Spielplan des NordFV. Der 3. Spieltag der Saison wird ein Heimspiel gegen Werder Bremen 2 sein.
So, also egal wie die Saison läuft, da wird es auch nochmal voll werden. Ja.
2. Mannschaften haben wir übrigens komplett ausgeklammert, diese Folge. Mal gucken, was die so hinstellen.
Ja,
diese Saison, da weiß man ja immer nicht so genau.
Können wir nochmal überlegen. Hannover kommt runter von oben. Die anderen 2. Mannschaften haben viel verloren. Ich glaube, also an Spielern Tausch gehabt. Ich glaube, dass eine immer oben mitmischen wird. Ich sehe grundsätzlich immer eher die U21 des HSV, weil das sehr solide gearbeitet wird. St. Pauli meistens spielt oben keine große Rolle. Von daher ist es auch erstmal zu vernachlässigen. Aber ich glaube, am 3. Spieltag gegen Bremen 2, auch das ist für den VfB Oldenburg von der Planung her eher ein Geschenk.
4. Spieltag übrigens beim Bremer SV, eins der schönsten Auswärtsspiele und immer sehr erfolgreich gewesen die letzten Jahre.
Und immer sehr emotional.
Ja, das auch, ja.
Mancher steigt vor Freude auf den Zaun.
Und mancher wartet zu lange beim Einwurf. Ja. Aber das
wenn mehr als eine Sekunde als zu lange gilt, dann ja.
Henning, es war ein Fest, nach den vielen Wochen Pausen zurück zu sein. Ich glaube, hoffentlich hört man es auch bei euch zu Hause. Wir haben richtig Bock auf die neue Saison. In der nächsten Woche, wie am Anfang angekündigt, machen wir den Live-Talk mit den 3 Trainern. Der wird hier in den Podcast-Feed mit einlaufen, sodass ihr euch den dann nochmal anhören könnt. Und wir sprechen uns dann in 2 Wochen, schon nach dem 1. Saisonspiel gegen den SSV Jedloe wieder.
Das wird ein Fest. Wir sind heiß, wir brennen auf die neue Saison. Wir freuen uns wirklich 34 Spieltage jetzt zu erleben und mit allen da draußen uns an dem Fußballsport zu erfreuen.
Das sind wunderschöne Schlussworte. Henning, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Mach's gut, alles Gute. Tschüss.